Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Nicoline, die uns nicht nur von der Geburt ihres Sohnes erzählt, sondern auch vom ersten Jahr nach der Geburt, in dem sie mit sehr vielen gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert war. Die Geburt von Nicolines Sohn war sehr gewaltvoll und endete in einem ungewollten Kaiserschnitt. Doch damit nicht genug. Kurz nach der Geburt hatte Nicoline sehr starke Rückenschmerzen. Und erst Monate später, nachdem sie bei vielen unterschiedlichen Ärzten war und immer wieder nachgebohrt hat und um Tests gebeten hat, wurde sie mit Morbus Cushing diagnostiziert, einer seltenen hormonellen Erkrankung der Hypophyse, die durch einen Tumor ausgelöst wird. Dieser Tumor wurde bei Nicoline dann erfolgreich entfernt, sodass sie mittlerweile komplett genesen und symptomfrei ist. Aber Nicolines Geschichte zeigt einfach sehr eindringlich, dass gerade Frauen nach der Geburt postpartum mit ihren Symptomen oft nicht ernst genommen werden und wie wichtig es ist, immer wieder nachzuhaken und darum zu bitten, dass bestimmte Tests auch durchgeführt werden. Bevor wir mit Nicolines Geburtsgeschichte anfangen, habe ich noch eine große Bitte, und zwar mir eine Review zu hinterlassen für den Podcast. Entweder bei Apple Podcasts, bei Spotify kann man unter der Folge einen Kommentar hinterlassen oder mir eine Review schreiben bei Google. Das hilft mir einfach, dass ich im Algorithmus etwas sichtbarer werde und so der Podcast mehr Menschen angezeigt wird. Es dauert nur 3 Minuten und hilft mir einfach total, damit ich den Podcast weiterhin auch machen und anbieten kann. Vielen Dank und jetzt viel Freude mit Nicolines Geburtsgeschichte. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Nicoline. Schön, dass du uns heute von der Geburt von deinem Sohn erzählst.
Hallo, liebe Thea. Ich freue mich, da zu sein.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, gerne. Ich lebe mit meinem Partner und unserem ein bisschen mehr als 2,5 Jahre alten Sohn in Wien. Ich bin 39 Jahre alt und arbeite als Prozessexpertin in einer Pharmafirma.
Spannend, wusste ich gar nicht, was du beruflich machst. obwohl wir uns jetzt schon einige Zeit lang kennen.
Das stimmt.
Ja, bevor wir mit der Schwangerschaft von deinem Sohn anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Ja, also ich bin das erste Kind von meiner Mama. Sie ist aber leider schon verstorben. Das heißt, ich habe jetzt nicht nochmal genauer nachfragen können. Sie hat mir aber grundsätzlich von meiner Geburt erzählt und ich weiß, dass sie mit ihrer Gynäkologin in einer Klinik entbunden hat. Von einer Hebamme weiß ich nichts. Aus ihren Erzählungen habe ich irgendwie so herausgehört, dass es 20 Stunden gedauert hat. Ich habe jetzt aber ihre Aufzeichnungen gefunden und da sind es 10 Stunden nur. Aber vielleicht war die Geburt einfach nicht so einfach und sie hat es deswegen ein bisschen länger in Erinnerung gehabt. Sie hat einen Darmschnitt bekommen. Der ist dann, glaube ich, auch weitergerissen. Aber ich durfte dann gleich zu ihr. Das war, glaube ich, gut. Ich musste dann nur in der Nacht ins Kinderzimmer, weil eben ich in der Nacht auf die Welt gekommen bin. Und dann haben sie mich auch in ein Wärmebettchen gelegt. Und da haben dann meine Mutter mich in der Früh nicht gefunden und war kurz ganz panisch. Aber zum Glück bin ich dann wieder zu ihr gekommen. Dann war alles gut.
Ja, wow, dieses Kind wegnehmen quasi und wohin legen. Und was du gerade gesagt hast, sie konnte dich nicht finden, das konnte ich total mitfühlen und dachte, oh Gott, da, wenn man vor allen Dingen das Kind nur so kurz gesehen hat und dann gar nicht weiß, wie sieht denn jetzt mein Baby aus.
Ja, genau.
Ja. Deine eigene Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Ja, die war auf jeden Fall geplant. Mein Partner und ich waren schon viele Jahre zusammen und ich glaube, er war schon um einiges früher bereit für ein Kind als ich. Aber die Jahre davor waren privat und auch beruflich ziemlich turbulent für uns. Und wie es da ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, da haben wir dann beschlossen, mit dem Kinderwunsch zu starten. Mein Zyklus, der war nie so ganz regelmäßig. Damals zwischen 29 und 31 Tage. Aber es hat schon noch so Ausreißer mit 34 oder 37 Tagen gegeben. Und wir haben dann mal angefangen und die ersten beiden Versuche haben nicht funktioniert. Da habe ich auch teilweise irgendwie so Mixed Signals von meinem Körper bekommen und auch einmal eben so einen langen Zyklus gehabt. Und bei der dritten Möglichkeit haben wir es dann ausgelassen, weil da wäre der Geburtstermin der errechnete Weihnachten gewesen und das, da hatte ich keine Lust drauf. Und da habe ich dann aber mit Ovulationstests angefangen. Und da sind wir dann drauf gekommen, dass mein Eisprung einfach erst an Tag 19 war. Und die nächsten Zyklen haben wir uns dann eher an das gehalten und waren auch an den richtigen Tagen fleißig. Und im ersten Zyklus hat es dann nicht geklappt, aber im zweiten war ich schwanger. Also insgesamt hat es circa 5 Monate gedauert dann.
Wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist?
Ja, also wir waren kurz davor, gegen Ende von meinem Zyklus, ein paar Tage auf Urlaub mit der großen Familie von meinem Freund. Und da gab es einmal am Abend so eine Whisky-Verkostung. Und ich habe Whisky eigentlich ganz gern gehabt, aber ich habe da dran genippt und es war so wahnsinnig grausig, hat mir gar nicht geschmeckt. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, aber am Montag dann, wie wir zurückgekommen sind, war dann Tag 32 und meine Periode war noch nicht da. Und ich hatte auch extreme Spannungen in den Brüsten. Und da habe ich dann in der Früh vor der Arbeit einen Test gemacht, weil nämlich ich hatte am Nachmittag einen Beinhaar-Lasertermin ausgemacht und den darf man nicht machen, wenn man schwanger ist. Also ich habe eigentlich nicht wirklich dran geglaubt, dass ich schwanger bin, aber ich habe halt diesen Test gemacht, weil ich mir gedacht habe, um sicher zu gehen. Und ja, dann war da dieser extrem schwache zweite Strich. Und ich habe den Test dann meinem Partner gezeigt, der war noch ganz verschlafen im Bett und wir sind dann eigentlich nur so ein bisschen grübelnd über diesen zarten Strichlein gesessen und haben uns gefragt, ob das jetzt wirklich positiv ist. Also richtig so freuen können haben wir uns noch nicht. Das war alles noch so unwirklich und unsicher. Eben auch, weil in den Monaten vorher ich oft mal so auch einen langen Zyklus hatte. Ja, aber ich bin dann in die Arbeit und habe dort am WC einen der skurrilsten Anrufe aller Zeiten gemacht, nämlich in diesem Laserstudio abzusagen. Ohne das Wort schwanger zu sagen, weil ich mir einerseits halt einfach noch so unsicher war und noch nicht wollte, dass das in der Arbeit irgendwer hört. Und die Dame hat mich dann zum Glück nach ein paar extrem weirden Minuten verstanden und alle meine weiteren Termine storniert. Genau. Ja,
sehr lustig vor die Situation.
Es war wirklich sehr skurril. Also wir haben wirklich einige Minuten hin und her, bis sie dann gesagt hat, ach so, Baby sagst du, okay. Ja, dann, ja.
Okay, wie ging es dann weiter? Hast du dann in den nächsten Tagen nochmal einen Test gemacht?
Ich habe keinen Test mehr gemacht. Ich habe 2 Tage nach dem positiven Test noch einen Lauf gemacht in Wien, den Zoolauf, 6 Kilometer, und habe mir dann gedacht, okay, wenn das Baby bleibt, dann, also wenn es danach bleibt, dann bleibt sicher. Und ob es das Kind dann laufen, lieben oder hassen wird, ist die Frage. Wissen wir jetzt auch noch nicht wirklich. Ich habe dann keinen weiteren Test mehr gemacht, aber circa einen Tag 40 nach meiner Periode habe ich angefangen, unserem ungeborenen Baby in so ein Buch Briefe reinzuschreiben, weil ich war mir dann einfach irgendwie schon sicher. Es hat sich irgendwie auch so angefühlt, alles schon. Genau.
Wie schön. Hast du dann einen Frauenarzttermin ausgemacht oder hast du eine Hebamme kontaktiert?
Genau, ich habe dann für 3 Wochen nach dem Lauf circa hatte ich dann den Frauenarzttermin. Meine Frauenärztin ist total entspannt und gechillt und ich habe ihm angerufen oder online ausgemacht und gemeint, ja, ich bin so und so weit nach der Periode. Und hat sie gesagt, na, da warten wir noch ein paar Wochen, damit wir dann noch wirklich was sehen. Und ich habe dann eben den Ultraschall gehabt 3 Wochen nachher und dann haben wir dieses 7 mm kleine Würmchen gesehen. Das hat auch schon einen Herzschlag. Es war extrem schön für uns und auch für meinen Partner, weil es war halt seine erste Interaktion mit seinem Kind eigentlich irgendwie. Genau. Und wir haben davor auch schon eigentlich direkt, also kurz nachdem ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin, ein Wahlhebammen-Team angeschrieben. Die haben sich auch relativ bald zurückgemeldet. Die wurden mir empfohlen von meinem damaligen Knöchelphysiotherapeuten. Der hatte in der Zeit, in der er mich behandelt hat, ist seine Partnerin schwanger geworden und ich habe so die Schwangerschaft miterlebt, so ein bisschen, so nur von seinen Erzählungen. Und die waren wahnsinnig begeistert von diesem Wahlhebammen-Team. Und deswegen habe ich die angeschrieben und wir haben dann auch mit ihnen geskypt ein paar Tage später. Und das war sehr nett. Genau. Und dann haben wir uns nach dem Ultraschall, haben wir ihnen dann auch Bescheid gegeben mit dem errechneten Geburtstermin und haben gesagt, dass wir sie gerne dabei hätten.
Okay, das heißt, die haben aus einer bestimmten Klinik heraus gearbeitet und dann hast du dich dort in der Klinik auch angemeldet.
Genau, ich musste mich dann in dieser einen Klinik anmelden, weil sie in keiner anderen Klinik gearbeitet haben. Ich habe nicht das Allerbeste gehört gehabt vorher von diesem Spital, aber es war für mich dann, ich habe nicht mehr wirklich viel weiter überlegt, dadurch, dass wir uns dann für die Wahlhebammen entschieden haben.
Ja. Wie ging es dir in der Schwangerschaft, vor allen Dingen auch im ersten Trimester körperlich?
Also ich war total müde und eben auch die Brüste haben sehr weh getan. Und vor allem war ich aber leider wahnsinnig gebläht. Also man hat schon ganz früh meinen Bauch gesehen. Ich hatte schon in der 8. Woche Panik, dass man es in der Arbeit sehen könnte, was ich natürlich irgendwie nicht wollte. Schlecht war mir eigentlich kaum, bisschen flau manchmal, aber das hat sich meistens mit Essen wieder ganz gut, wieder gut hinbekommen lassen. Was ich auch früh hatte, waren Wassereinlagerungen in den Beinen. Und ich habe mich also nicht besonders wohl gefühlt in meinem Körper im ersten Trimester. Aber das ist dann im zweiten Trimester auf jeden Fall besser geworden. Da habe ich es dann auch allen erzählen können und meine Bauchhaar zeigen können. Und das war dann viel schöner und der Blähbauch war auch viel besser. Also meine Verdauung war auch viel, viel besser. Genau. Das Baby gespürt habe ich dann in der 17. Woche zum ersten Mal so richtig. Und zwar hat mein Partner gerade die Hand auf meinem Bauch gehabt und dann hat es plötzlich so einen richtigen Kick gegeben, so fast wie so ein Elektroschock. Und wir haben uns dann angeschaut und waren so, boah, was war das jetzt? Ja, das war das Baby, eindeutig. Ja. Das war irgendwie voll schön, weil es ist halt, glaube ich, sehr unüblich, dass der Papa halt das Baby zeitgleich wie die Mama zum ersten Mal spürt. Das ist, ja, das war richtig cool. Genau.
Wie hast du dich denn auch gemeinsam mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr bei eurem Wahlhebammen-Team einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder habt ihr außerhalb euch noch was gesucht?
Ja, es war so, dass eine von den Hebammen einen Online-Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat. Ich glaube, sogar schon kurz vor Corona hatte sie den gemacht und den haben wir dann auch gemacht. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ein Real In-Person-Kurs wäre für uns beide besser gewesen. Der Kurs war sicher informativ, aber ich glaube nicht das Gleiche, wie wenn dann da ein Hands-on-Kurs ist, wo einem auch jemand direkt was zeigen kann. Ja, genau. Im Schwangerschafts-Yoga war ich, glaube ich, einmal. Das hat mir irgendwie nicht so wirklich getaugt. Von deinen Kursen und deinem Podcast habe ich leider erst nach meiner Geburt erfahren. Sonst, glaube ich, wäre ich da vielleicht länger dabei geblieben.
Ja, so ist das manchmal, dass man die Dinge erst im Nachhinein findet. Wie ging es dir dann im letzten Trimester und wann fing die Geburt an?
Also der Rest der Schwangerschaft war eigentlich total unkompliziert. Ich habe auch über so eine App so einen Schwangerschaftssport gemacht. Ich war dann ab einer gewissen Woche, wo man dann darf, bei der Akupunktur und beim Shiatsu war ich auch. Ich hatte ein bisschen einmal Rückenschmerzen, aber das hat sich dann wieder gegeben, auch mit den Übungen, die ich dann gemacht habe. Und ich war dann auch noch öfter mal klettern in der späten Schwangerschaft. Ich war zwar eine ziemliche Attraktion in der Boulderhalle, vor allem, wie ich mich so 3 Tage vor dem Geburtstermin mit so 14 Kilo plus und meinem Riesenbauch die Wand hochgehievt habe. Aber mir war das irgendwie wurscht zu dem Zeitpunkt. Das hat echt Spaß gemacht und ja, die Leute haben sich zwar alle ein bisschen gewundert, aber so war's. Genau, ich habe dann auch noch ein bisschen probiert, so wegen Vorbereitung, ein bisschen so ein Hypnobirthing-Buch reinzulesen. Hat irgendwie nicht wirklich geklickt. Friedliche Geburt-Podcast, auch nicht so richtig. Also habe ich da mich in diese Richtung auch nicht wirklich vorbereitet. Wie sich die Geburt dann angekündigt war, war so, ich musste am ET ins Spital zum CTG schreiben. Und da hat mir dann die Ärztin einen Zettel mit so natürlichen Einleitungsmethoden in die Hand gedrückt und hat mir gesagt, wenn es jetzt nicht bald losgeht, dann muss ich in 4 Tagen wieder zum CTG schreiben kommen und dann danach muss ich jeden 2. Tag zum CTG schreiben kommen. Und das wollte ich überhaupt nicht. Und es war so eine Einleitung war irgendwie so meine größte Angst, weil ich kannte viele Geschichten von Einleitungen, die dann einfach sehr viele Interventionen und dann eben einen Kaiserschnitt hinter sich hergezogen haben. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte so eine natürliche Geburt wie möglich. Ich hatte eine Art, ich würde nicht sagen Geburtsplan, eine Geburtswunschliste. Da stand eben drauf, dass ich das alles nicht will, keine Interventionen, keine Einleitung und so. Genau, und deswegen bin ich dann nach Hause mit dieser Liste, die wir im Spital bekommen haben, mit diesen natürlichen Einleitungsmethoden, und habe meinen Partner gebeten, mir da zu helfen. Die ersten Punkte auf der Liste waren nämlich Brustknospenmassage und Sex. Und das haben wir dann gemacht. Wir hatten extrem viel Spaß und ich hatte einen Wahnsinnsorgasmus. Dann sind wir schlafen gegangen, so gegen Mitternacht dann. Und eine Stunde später bin ich aufgewacht und musste aufs Klo. Und ich habe mich wieder niedergelegt und bin, glaube ich, wieder eingeschlafen. Und eine Stunde später musste ich schon wieder aufs Klo und habe mich ein bisschen gewundert und bin halt dann, habe mich wieder niedergelegt, aber ich habe dann nicht mehr schlafen können. Und ich habe dann schon so gemerkt, dass da regelmäßig irgendwie was kommt und habe da schon mich da eben im Bett damit beschäftigt. Und nach einer Stunde circa war es dann so, dass ich dann schon so unruhig geworden bin, dass mein Partner auch aufgewacht ist und gefragt hat, du, was ist los? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, es könnte jetzt losgehen. Das ist irgendwas. Ich bin dann nochmal aufs WC und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich mich auch gar nicht mehr niederlegen können. Also ich habe dann stehend am Babybay oder am Beziball habe ich dann so schon mit den Wehen geatmet, viel Beckenbewegungen gemacht und so. Und irgendwann hat mein Vater dann noch angefangen zu stoppen. Da hatte ich tatsächlich alle 1,5 Minuten Wehen. Also das war ordentlich flott irgendwie. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Man hört immer so, ja, wenn es alle 5 Minuten ist, dann soll man irgendwie mal sich melden und so. Und es waren alle 1,5 Minuten.
Und wie lang waren die Wehen?
Das weiß ich jetzt im Nachhinein leider nicht mehr genau. Sie waren schon, weiß ich nicht, vielleicht 1/2 Minute. Ich weiß es auch gar nicht. Also, keine Ahnung. Das haben wir, glaube ich, nicht gestoppt. Gegen 4 Uhr haben wir dann die Hebamme angerufen. Und die hat gemeint, ich soll mich mal unter die Dusche stellen. Und dann schauen wir, ob es besser, also ob es weniger werden, die Wehen oder nicht. Die sind aber ganz gleich geblieben, beziehungsweise haben sich sogar intensiviert. Und dann bin ich raus aus der Dusche. Und wir haben dann nochmal mit der Hebamme telefoniert und die hat dann gehört, wie ich töne und hat gemeint, ja, okay, das ist Geburt. Wir sollen uns auf den Weg ins Krankenhaus machen, wenn ich mich daheim nicht mehr wohlfühle. Wenn wir denken, dass wir bereit sind, um ins Krankenhaus zu fahren. Und wir haben dann hin und her überlegt und wollten dann aber, wir haben versucht, die Rush Hour in der Früh zu vermeiden. Wir hatten auch damals kein Auto, das heißt, mein Partner ist dann noch ein Share-Auto holen gegangen und haben uns dann entschieden, so gegen 7:30 sind wir da, glaube ich, losgefahren, ins Spital zu fahren. Das war komisch für mich, weil ich habe mich daheim noch total wohl gefühlt und ich hatte große Angst vor der Autofahrt, weil ich konnte nicht mehr ordentlich sitzen. Und das war dann voll komisch für mich, weil draußen war schon total hell und da aus meiner Höhle rauszukommen, war irgendwie total ungut. Ich habe dann noch am Haustor stehend, habe ich noch eine Wehe veratmet und dann bin ich ins Auto, so hinten halb liegend. Und dann war es komisch, weil dann habe ich eigentlich im Auto, bei der Autofahrt, so 20 Minuten circa, 30 Minuten, weiß gar nicht, wie lang es war, kaum mehr eine Wehe gehabt. Also die waren total leicht, wenn dann eigentlich gar nicht. Ich habe sogar bin sogar ein bisschen eingeschlafen. Aber sobald wir aus dem Auto draußen waren, am Weg ins Spital, hatte ich dann schon wieder welche. Wir sind dann reingekommen und mussten dann noch irgendein Papierzeugs ausfüllen. Das hat mich total genervt. Aber wir durften dann eh bald in den Kreißsaal und unsere Hebamme war auch schon da. Und die hat dann gesagt, sie lasst uns jetzt einmal ankommen da.
Ja, weil du gesagt hast, du hattest ein Hebammen-Team. War es klar, welche Hebamme zu deiner Geburt kommt? Oder haben die so ein Rotationssystem, das einfach an dem Tag die Hebamme da ist, die gerade Dienst hat?
Genau, die haben ein Rotationssystem, die wechseln sich ab wöchentlich und deswegen wusste ich dann, wie es losgegangen ist, wer gerade Dienst hat, aber ich habe es natürlich im Vorhinein nicht wissen können, wer dann wirklich dabei sein wird.
Und wie war es für dich? Hattest du einen Wunsch von den Hebammen? Also hast du gedacht, die hätte ich lieber als die? Oder war es bei allen gleich, das Gefühl?
Es war so, dass ich die andere, die nicht dabei war, kannte ich ein bisschen besser. Mit der hatte ich mehr Kontakt in der Schwangerschaft. Ja, also eigentlich wäre wahrscheinlich die andere mir lieber gewesen.
Ja. Ich frage mich besser bei, also ich verstehe es total, warum Hebammen so im Team arbeiten, was ja auch super ist.
Ja.
Einerseits, aber andererseits denke ich halt oft, das ist für die Frau, wenn man dann mit der einen besser klickt als mit der anderen, kann das auch zur Enttäuschung führen bei der Geburt, dass man dann denkt, ach, ich hätte jetzt eigentlich lieber die Kollegin da.
Ja, also wir haben um 4 in der Nacht angerufen und die andere hätte am nächsten Tag um 9 ihren Dienst gestartet. Also es war für mich im Nachhinein auch ein Fragepunkt, den ich mir gestellt habe. Ja.
Ja. Okay, aber die Hebamme war dann da und hat
genau.
euch in den Kreissaal gebracht?
Genau, und sie hat uns dann mal ankommen lassen und hat dann erst so nach einer halben Stunde, hat sie mich dann untersucht, da waren die Wehen dann circa wieder so wie zu Hause. Und da war dann der Muttermund 4 cm offen. Und mir ist vorher versichert worden, dass ich eigentlich keinen Arzt sehen werde in der Zeit, weil ich dadurch, dass ich mit den Wahlhebammen dort bin. Und dann war ich, glaube ich, eine Stunde im Spital und es sind plötzlich 3 Ärztinnen vor mir gestanden, wie ich da am PC-Ball meine Wehe veratmet habe. Und ich habe mich irgendwie total gewundert und dann mir gedacht, was ist das jetzt? Brauche ich nicht, sehr unnötig. Ich meine, sie waren sehr nett, aber es hat mich nicht interessiert, wie sie heißen. Naja, ich habe dann eine Zeit lang eben noch draußen am PC-Ball mit den Wehen gearbeitet und um 9:45 circa dann habe ich in die Badewanne dürfen. Sehr schöne, große Badewanne in einem sehr schönen, dunklen Raum. Es war sehr angenehm, es ist mir sehr gut dort gegangen. Ich habe gut mit den Wehen umgehen können. Und nach einer Stunde in der Badewanne ist dann auch die Blase gesprungen und mein Muttermund war auf 7 cm. Irgendwann ist es mir aber dann ein bisschen kalt geworden in der Badewanne und ich habe dann gebeten, dass ich ein wärmeres Wasser bekomme. Und es dürfte mir dann aber nach einiger Zeit ein bisschen zu heiß geworden sein, weil da hat dann mein Kreislauf irgendwie ein bisschen gestreikt. Ich habe ganz prickelnde, taube Finger und auch mein Gesicht war ganz taub und irgendwie, ich habe es nicht wirklich gespürt und das war total komisch für mich und ich habe mich irgendwie voll hilflos gefühlt, weil ich das überhaupt nicht einordnen habe können. Und ich habe dann ein Gatorade getrunken, weil ich habe ja auch die ganze Zeit nichts gegessen und das ist dann ein bisschen besser geworden. Aber trotzdem sind wir dann aus der Badewanne raus. Im Geburtsbericht steht, weil der Muttermund sich nicht verändert hat seit 1,5 Stunden, was jetzt gar nicht so lang gewesen wäre, und auch weil wenig Druck ist. Es steht dann auch kurz, nachdem ich aus der Badewanne raus bin, steht auch schon, dass überlegt wird, mir ein Syntocinon, also an dieses künstliche Oxytocin, ein Wehenmittel zu geben. Ich kann mich nicht erinnern, ob sie mir das damals auch schon gesagt haben. Wir haben dann so ein bisschen an der Sprossenwand herumgeturnt, habe mich dort festgehalten und mit den Wehen gearbeitet. Und meine Hebamme hat gemeint, dass sie, wenn sie vaginal untersucht, merkt, dass der Kopf vom Baby so ein bisschen hin und her wackelt, sich nicht wirklich einfindet, ein bisschen schief liegt. Und sie hat mir dann während ein paar Wehen den Bauch so hochgehalten, damit er so ein bisschen besser hineinrutscht. Das war wahnsinnig schmerzhaft. Und sie hat mir dann danach auch empfohlen, mich auf die linke Seite aufs Bett zu legen, um mich auszuruhen. Sie hat aber auch nicht wirklich genauer erklärt, warum. Ich weiß im Nachhinein, dass auf der linken Seite liegen auch dem Baby auch helfen kann, in die richtige Position zu rutschen. Aber das habe ich damals nicht gewusst. Und das Liegen hat so sehr geschmerzt, dass ich das nicht machen konnte. Also es ging nur irgendwie im Stehen und mich bewegen und ruhig liegen, das ging gar nicht. Und sie hat auch gemeint, ich sollte mich ein bisschen ausruhen, weil sie sonst Angst hat, dass mir später die Kraft ausgeht. Und das war für mich so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht, diese Aussage, weil ich war total drinnen in diesem ganzen Geburtsding und es war für mich außer Frage, dass ich das durchhalte, so lange das ist und wenn es 20 Stunden sind. Es war für mich irgendwie keine Option, da irgendwie, weiß ich nicht, das nicht zu schaffen oder so irgendwie, keine Ahnung. Und das war für mich so, wie es wird sie an mir zweifeln ein bisschen. Ja, ich habe dann...
Geburt zu der Zeit schon gedauert, weil So lange klingt es jetzt noch gar nicht.
Es war noch nicht so lange. Ne? Ich meine, ich habe um eins in der Nacht hatte ich die ersten langsamen Wehen. Und da war es dann 11.30 Uhr, glaube ich, circa. Also 10,5 Stunden. Und ich war noch nicht lang auf Muttermund 7, also 7 Zentimeter. Also das waren auch erst ein paar Stunden.
Ja.
Ich habe dann eine halbe Stunde, glaube ich, nach diesem Bauch hochhalten, habe ich dann das Syntocinon wirklich bekommen. Ich wollte es nicht, aber sie haben dann sehr viel auf mich eingeredet und es hat geheißen, naja, mit ein bisschen mehr Druck rutscht dann der Kopf vielleicht hinein. 10 Minuten, nachdem sie mir das angehängt haben, war der erste Dip am CTG. Das heißt, dass die Herztöne von unserem Baby so abgesackt sind, dass es da auch einen Alarm gibt. Das ist kein gutes Zeichen. Eine halbe Stunde nach diesem ersten Dip war dann noch einmal einer. Da war mein Muttermund dann schon 9 cm offen, aber hat anscheinend so eine Muttermundslippe gehabt. Ich glaube, das war der Moment, wo mir dann die Hebamme zur PDA geraten hat. Sie hat gemeint, dass sie mir oder dem Baby vaginal besser helfen kann, wenn ich nicht so viel spüre. Ich wollte es überhaupt nicht. Es hat dann aber noch einmal einen Tipp gegeben und sie haben mir das Synto abgehängt, weil das Baby nicht damit zurechtgekommen ist. Da war einfach zu viel Stress. Ich habe dann auch starke Schmerzen gehabt und ich habe dann nach viel auf mich einreden der PDA zugestimmt. Ich habe dafür einen Wehenhemmer bekommen und bin zitternd und weinend dann auf diesem Kreißsaalbett gesessen, wie der Anästhesist reingekommen ist. Der hat fürchterlich schlechte und unpassende Scherze gemacht. Hat mir die PDA gesetzt und dann hat die Ärzte, meine Hebamme gemeint, ich soll mich jetzt einmal niederlegen, bis sie ausruhen mit der PDA, kann ich jetzt vielleicht ein bisschen Kraft schöpfen. Mich auf das Kreißsaalbett gelegt. Ich hatte trotz den Wehenhämmern eigentlich noch Wehen und habe die auch trotz PDA, gut, die ist noch nicht lang gelegen, also das dauert noch ein bisschen gespürt. Und 10 Minuten nach der PDA ist dann meine Hebamme mit einer Ärztin reingekommen. Die hat sich kurz als Oberärztin vorgestellt und dann hat sie gesagt, Beine auseinander, ich untersuche sie jetzt. Meine Hebamme wollte mich noch ein bisschen vorwarnen, aber da hat die Ärztin schon ihre Hand in meine Vagina gerammt gehabt. Das hat sehr weh getan und ich habe das Gefühl gehabt, als hätte sie das Baby so wieder hineingestoßen in den Bauch. Sie hat nicht mit mir geredet, sie hat nur zu meiner Hebamme gesagt, na, alles zu, ganz hart, kannst vergessen, so von wegen. Und hat dann die Hand herausgezogen und hat ganz angewidert geschaut und hat dann gesagt, was ist das? Der werdende Vater, schauen Sie sich das an, was ist das? Ich habe einen riesen Bauch gehabt, also ich habe nichts gesehen, was da unten vor sich geht und war natürlich total verunsichert und mein Partner hat ganz geschockt geschaut und da hat die Ärztin dann verkündet, ganz grünes Fruchtwasser, das ist ein Kaiserschnitt. Ich bin halt in Tränen ausgebrochen, weil das ein Kaiserschnitt hat in meinem Weltbild nicht existiert. Die Ärztin hat dann weiter auf mich eingeredet und mein Partner hat sie gebeten, dann das Zimmer zu verlassen, damit wir kurz miteinander sprechen können. Sie hat uns dann noch angeschnauzt. Ich habe ihnen gesagt, was getan werden muss. Wenn sie das hinauszögern, dann gefährden sie das Leben ihres Kindes. Ich war total fertig mit den Nerven und wir haben dann auch unsere Hebamme nach ihrer Meinung gefragt. Sie hat gesagt, naja, sie sieht jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich einen anderen Weg. Und für mich war dann ziemlich schnell klar, dass ich den Kaiserschnitt zulassen werde, weil ich die Geschichte von einer Freundin kannte, wo das Baby das grüne Fruchtwasser einbeatmet hat und dann 2 Wochen auf der Intensivstation gelegen ist mit einer Lungenentzündung. Ich weiß im Nachhinein auch von dir, dass das mit dem grünen Fruchtwasser nicht unbedingt ein ausschlaggebender Punkt ist für einen Kaiserschnitt, aber ich wusste es damals nicht anders. und habe dann zitternd diesen Wisch für den Kaiserschnitt unterschrieben. Ich glaube, die Unterschrift kann man im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, dass ich das war. Ja, sie haben mich dann für den OP fertig gemacht und die Ärztin hat mich noch gefragt, ob ich noch Fragen habe. Und ich habe gemeint, naja, mein Partner, der muss mit. Und sie hat gefragt, hat er einen negativen Covid-Test? Nein, na, dann darf er nicht mit. Es war Frühling 2023, also da gab es keine Covid-Regelungen mehr. Aber es hat alles flehend nichts genutzt. Mein Partner hat nicht mit dürfen. Der ist dann runter ins Kaffeehaus, um zu warten. Und wie er ganz verwirrt auf seinen Kaffee gewartet hat, hat er per WhatsApp von unserer Hebamme erfahren, dass sein Kind geboren wurde. Ich
bin sprachlos.
Ja. Ich war damals, glaube ich, schon komplett dissoziiert und das war für mich der Punkt, wo ich wirklich dann alles, glaube ich, abgegeben habe. Ja, ich bin im Nachhinein aber froh, dass er nicht mit drinnen war im OP und das nicht hat mit ansehen müssen. Ich bin circa dann um 15:32 in den OP geschoben worden. Es war wahnsinnig hell und es waren unglaublich viele Leute da. Ich war eben so festgebunden dann auf diesen Tisch und es war eine einzige Schwester, die hat mir über ihren Mundschutz tief in die Augen geschaut und hat gesagt, hallo, ich bin die Schwester Agnes, ich halte deine Hand und ich bin bei dir, ich gehe nicht weg. Und das war so eine wahnsinnig menschliche Aktion, das werde ich nie vergessen. Und ich habe ihre Hand wirklich gebraucht. Sie haben mich dann desinfiziert und vor dem Katheter reinschieben, also vor dem Katheter reinschieben haben sie mich desinfiziert und das hat wahnsinnig gebrannt. Und ich habe auch gesagt, oh, das brennt. Und dann haben sie gesagt, na, es geht nicht, du hast eine PDA. Ne? Und sie haben noch dann diesen Zwicktest am Bauch gemacht und das war auch okay. Also hat die Ärztin dann zum Schneiden begonnen. Je tiefer sie aber gekommen ist, desto mehr habe ich gespürt. Desto mehr hat es wehgetan. Es hat sich angefühlt, wie als würde man mir die Gedärme rausreißen. Und ich habe laut schreien müssen. Da haben sie anscheinend gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert mit der PDA. Ich habe dann eine Sauerstoffmaske bekommen. Und meine Hebamme war ganz nah bei meinem Gesicht und hat gesagt, ich muss jetzt mit ihr so tief atmen, wie wenn ich eine ganz starke Wehe hätte. An ein paar von diesen starken Atemzügen kann ich mich noch erinnern. Sobald das Baby draußen war, dürften sie mich ziemlich niedergespritzt haben. Ich habe erst vor kurzem durch ein Debriefing mit einer anderen Hebamme erfahren, dass ich nach dem Propofol zum Betäuben auch ein Benzodiazepin bekommen habe. Das sollte mich vergessen lassen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich auch einen Teil davon danach vergessen. Mir hat nach der Geburt niemand davon gesagt, dass ich das bekommen habe. Es stand auch in keinem Geburtsbericht. Ich habe es dann nur in den extra angeforderten OP-Dokumenten gesehen und auch da war es auf einer Seite ganz winzig klein vermerkt. Also nur geschulte Augen können das eigentlich sehen. Ich bin dann wieder vage zu mir gekommen und habe gehört, wie jemand zu mir sagt, hören Sie es, da schreit schon Ihr Kind, es ist... Und dann hat eine andere Stimme gesagt, nein, sie will es ja nicht wissen, was es ist. Und ich habe dann nur komplett benebelt drauf gesagt, naja, jetzt ist auch schon alles wurscht. Was ist es? Ich glaube, es ist ein Bub. Ist es ein Bub? Und dann ist das Schreien ein bisschen lauter geworden und meine Hebamme hat unser Baby zu mir gebracht und der hat voll geweint und sie hat dann sein Gesicht ganz nah zu meinem Gesicht gehalten und ich habe gesagt, hallo Baby, ich bin da, ich bin bei dir, alles wird gut. Und er hat aufgehört zu weinen. Es ist total komisch, weil ich war noch total daneben von der Betäubung und dieser eine Moment ist so unglaublich klar in meiner Erinnerung. Das ist, wo ich mein Kind gesehen habe zum ersten Mal und ich werde es nicht nie vergessen. Sie haben ihn mir dann auch auf die Brust gelegt, sind wir so ein bisschen ausgezogen oben und haben ihn mir hingelegt und wir sind dann gemeinsam in diesem Bett in den Aufwachraum geschoben worden. Am Gang ist dann unser Partner, also mein Partner, zu uns gekommen und wir sind dann gemeinsam in den Aufwachraum oder auch, weiß nicht, Gebärzimmer, wie das heißt, gekommen. Und während ich dann noch so vor mich hingedämmert bin, hat mein Partner mit der Hebamme gemeinsam den Kleinen gewogen und abgemessen und diese ganzen ersten Sachen gemacht. Sie haben mir das Baby dann noch angelegt und er hat versucht, ein bisschen zu trinken. Aber es hat ein bisschen wehgetan. Es war halt noch keine Milch da. Nach ein paar Stunden sind wir dann auch ins Zimmer. Und da habe ich dann, glaube ich, noch 2 Scheiben Brot mit einem Aufstrich oder so bekommen, weil ich aber den ganzen Tag nichts gegessen habe. Und mein Partner ist dann bald nach Hause gegangen, weil erstens die Besuchszeit vorbei war und weil er auch ziemlich fertig war. Und unser Sohn und ich, wir haben dann kuschelnd in unsere erste Nacht gestartet.
Wow, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir so leid. Ich wusste, dass du keine schöne Geburtserfahrung hattest, dass du Kaiserschnitt mit nicht funktionierender Anästhesie hattest, war mir nicht bewusst. An dieser Stelle, ich werde es auch in die Shownotes tun, es gibt gerade recht aktuell eine sehr gute Podcast-Serie von Serials Production und der New York Times von der Journalistin Susan Burton, die heißt The Retrievals, weil die hat eine Podcast-Serie gemacht zum Thema Egg Retrievals, also bei IVF-Behandlungen, wenn die, die Eizellen entnommen werden, wo die Frauen die Anästhesie, also keine richtige Anästhesie bekommen haben. Mhm. Eine zweite Serie dazu gemacht, ein Follow-up von Frauen, die unterm Kaiserschnitt keine vernünftige Anästhesie bekommen haben und den Kaiserschnitt gespürt haben. Das kann ich dir empfehlen, das kann ich allen Frauen empfehlen, die von dem Thema betroffen sind. Ist unglaublich, dass es immer noch passiert. Und bei mir ist es, merke ich, zieht sich auch immer alles zusammen, weil ich bin dem ja quasi haarscharf entgangen. Mir hat der Arzt geglaubt, dass ich noch alles gespürt habe und hat mich dann unter Vollnarkose geschickt. Wie ging es dir nach diesem Kaiserschnitt, auch gerade mit dieser Schmerzerfahrung?
Es war hart, auch das erste Aufstehen am nächsten Tag. Ich habe mich einfach gefühlt, wie als wäre ich in der Mitte in zwei geschnitten worden. Ich glaube, mein Glück war, dass ich tatsächlich nicht in Vollnarkose gesetzt worden bin, sondern dass ich gleich meinen Sohn bekommen habe, dass wir bonden konnten. Es war so, ich habe für ihn funktioniert. Also solange mein Baby bei mir war, war eigentlich alles gut. Ich war in der Babybubble und ja, habe natürlich sicher 2 Wochen lang Schmerzmittel gebraucht nach der OP, aber ja, ich habe es halt so dann hingenommen. Ich muss auch sagen, auf der Geburtenstation waren ganz viele tolle Hebammen, die waren ganz lieb und da hat sich auch eine zu mir zum Beispiel hingesetzt, die in einer Nacht und hat sich alles von mir erzählen lassen. Da gab es keine unnötigen Untersuchungen, dass irgendwer um 5 in der Früh dasteht und Blut abnehmen will oder so. Die waren alle sehr, sehr hilfreich. Nur einen Tag nach der Geburt hat sich dann die Ärztin, die den Kaiserschnitt gemacht hat, ist ins Zimmer gekommen, in eine Parfumwolke gehüllt, hat sich ungefragt, während ich gestillt habe, auf mein Bett, auf mein Bein gesetzt und wollte Smalltalk mit mir reden. Ich war total dissoziiert. Ich habe gar nichts von der Geburt, nichts gefragt. Ich habe sie nur gefragt, wie ich meine Narbe behandeln soll. Und das war's. Ich war einfach froh, wie sie wieder weg war. Wir sind dann... Also wir waren eben dann noch 3 Tage lang circa im Spital. Da war es sehr gut. Ich konnte immer klingeln, wenn ich irgendwie Probleme hatte, Windel wechseln oder so. Und mein Vater durfte auch den ganzen Tag eigentlich bei uns sein. Das war auch sehr, sehr gut. Und wir haben dann, natürlich hatte ich noch keine Milch. Und es hat dann einfach noch ein paar Tage gedauert, bis sie gekommen ist. Und dann haben sie im Krankenhaus ein bisschen Stress gemacht. Wegen dem Gewichtsverlust. Mein Sohn hat 1% mehr, als er hätte verlieren dürfen, verloren. Es hat natürlich keiner beachtet, dass die ganze Flüssigkeit war, die ich während der OP bekommen habe, die bei ihm dann wieder rausgegangen ist. Und dann haben sie empfohlen, dass ich zufüttere, was ich überhaupt nicht wollte. Aber meine Hebamme hat mir auch empfohlen, da mitzuspielen, damit ich dann nach Hause gehen kann. Und dann haben wir so über einen kleinen Schlauch, haben wir ihm, während er gestillt hat, etwas zugespritzt, damit er auch lernt, dass er was trinken. Also, dass wenn er saugt, dass er dann etwas bekommt. Zum Glück hat es in dem Spital eine Humanmilchbank gegeben. Das heißt, Frauen, die zu viel Milch haben, geben das ab für andere, die nicht genug haben. Und das war sehr angenehm mir, dass kein nichts Künstliches war, das er da gleich am Anfang bekommen hat. Wir haben das dann zu Hause noch ein paar Mal gemacht und da hatte ich aber leider nur so eine Prämilch und ich fand die ganz grauslich, die hat ganz grauslich gerochen und war so klebrig und wir haben dann, also zum Glück ist dann einfach am 5. Tag ist meine Milch gekommen und dann war mehr als genug da und dann ist er satt geworden und dann mussten wir das zum Glück nicht mehr machen.
Super. Wir werden das Wochenbett, das frühe Wochenbett ein bisschen überspringen, weil ja bei dir dann im späteren Wochenbett, sage ich mal, oder im ersten noch einiges gekommen ist. Wann hast du gemerkt, dass irgendwas off ist?
Also generell habe ich mich nach der Geburt schon so ein bisschen überfordert gefühlt. Aber wo es dann wirklich komisch geworden ist, war 10 Wochen nach der Geburt, hatte ich starke Rückenschmerzen. Ich bin zum Hausarzt gegangen und habe gemeint, ich glaube, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich brauche ein MRT. Der hat mir ungefragt von unten auf meine Brüste gegriffen und hat gesagt, die sind schwer und hat gesagt, ich habe eine Stillfehlhaltung und ich soll zur Physiotherapie gehen und ein Stillpolster verwenden. Und das habe ich gemacht, bin brav zu, man muss dazu sagen, unserer lieben Physiotherapeutin, der Moni, gegangen. Die hat mich dann auch irgendwann an dich verwiesen. Und einen Monat später waren die Schmerzen noch viel, viel stärker da. Ich bin dann doch zu einem Wirbelsäulenspezialisten gegangen, weil ich mir nicht weiterhelfen konnte. Und der hat ein Röntgen gemacht und gesagt, naja, schauen wir mal, wie die Fehlhaltung ist, damit wir das ausmessen können. Und hat dann am Röntgen gesehen, dass da Wirbelbrüche sind und hat mich gefragt, ob es Sportverletzungen sein können. Hat mich dann aber auch gleich zum MRT weitergeschickt und am nächsten Tag direkt mit mir die Ergebnisse besprochen. Und wir haben gesehen, dass das frische Wirbelbrüche waren. Und ich glaube, noch 1-2 Tage später, nach weiteren Blut- und Urinuntersuchungen, habe ich die Diagnose Osteoporose bekommen, weil ich vom Nichtstun Wirbel gebrochen hatte. Ich wurde dann den ganzen Sommer über alle 2 Wochen geröntgt, um zu überprüfen, dass meine Wirbel nicht weiter einbrechen, weil sonst hätte mir nämlich eine Wirbelsäulenoperation gedroht. Zum Glück war das dann nicht. Ich war dann auch bei einem Osteoporose-Spezialisten. Der war sehr entspannt. Der hat gesagt, nein, ich kann ruhig weiter stillen. Ich soll Vitamin D und Kalzium hochdosiert nehmen, aber es geht schon. Nach einiger Zeit habe ich mir gedacht, naja, ich hole eine zweite Meinung ein, war bei einem anderen Spezialisten. Und der hat gesagt, ja, oh Gott, Sie sind ein rohes Ei und Sie können jederzeit auseinanderbrechen. Und ich muss sofort aufhören zum Stillen und ich muss mir sofort ein Hormonpräparat spritzen. Das ist damals für mich überhaupt nicht gegangen. Unser Sohn war ein knappes halbes Jahr und hat nichts anderes als Muttermilch getrunken, zu sich genommen. Und wir haben auch kurz danach einen 3-wöchigen USA-Roadtrip geplant gehabt. Also das war für mich nicht möglich, das zu machen. Und wie wir dann vom Urlaub zurückgekommen sind, habe ich mich entschieden, zum Endokrinologen zu gehen. Weil wenn mir jemand ein Hormonpräparat verschreiben will, dann lasse ich lieber zuerst meine eigenen Hormone anschauen. Und der hat dann gefunden, dass eins meiner Hormone, das ACTH, nämlich ordentlich erhöht war. Das ist für die Cortisolproduktion im Körper zuständig. Und das ist bei einer Rare Disease, mir ist jetzt nur das englische Wort eingefallen.
Seltene Krankheit.
Genau, bei einer seltenen Krankheit ist das, das ist nämlich Morbus Cushing. Und der Körper ist dann mit diesem erhöhten Cortisolspiegel unter so einem Dauerstress. Das führt zu unterschiedlichen Dingen. Zum einen kriegt man so ein Mondgesicht, man hat einen Hormonbauch, also so eine Stammfettsucht, Fettansammlung am Bauch. Ich habe nach der Geburt kaum was abgenommen und auch eben die Physiotherapeutin hat gesagt, ja, du hast so einen Hormonbauch. Und da hat sie auch recht gehabt. Das war von der Krankheit. Ich habe unter anderem auch, also unter anderem macht die Krankheit auch Diabetes und Bluthochdruck. Das hatte ich zum Glück noch nicht. Aber ich hatte eben schon die Osteoporose, weil bei der Krankheit sowohl Muskeln als auch Knochen abgebaut werden. Und nur durch das ist man eigentlich bei mir dann auf diese Krankheit gekommen. Das heißt, mein Sohn war da 7,5 Monate alt und dann kurz später war ich dann auch bei einem Neurochirurgen und habe auch im MRT haben wir dann gefunden, dass da ein kleiner Mikrotumor, ein Mikroadenom heißt das, an meiner Hypophyse sitzt. Die Hypophyse ist die Hirnanhangdrüse, die ist zuständig für alle, fast alle Hormone im Körper, für die Produktion von denen. Die sitzt so circa, also in der Mitte vom Kopf, circa zwischen Augen und zwischen den Ohren. Und da hat man bei mir zum Glück sehr gut das identifizieren können, diesen kleinen, gutartigen, aber hormonproduzierenden Tumor. Und ich bin dann, nach wie mein Sohn ein Jahr und ein Monat war circa, bin ich operiert worden. Und zum Glück haben sie das sehr gut, hat der Chirurg das sehr gut herausschneiden können. Und seitdem, also ich habe kein Rezidiv, das heißt kein erneutes Tumorwachstum seitdem und auch meine Blutwerte schauen gut aus. Und ich habe auch im letzten Jahr eine Osteoporose-Behandlung gemacht und doch noch eine andere, nicht mit dem Hormonpräparat, sondern mit einem monoklonalen Antikörper, der meine Knochen zum Wachsen anregen hat sollen. Und habe vor kurzem auch die sehr gute Nachricht bekommen, dass die Therapie super angeschlagen hat und dass ich jetzt eigentlich keine Osteoporose mehr habe.
Das sind sehr gute Nachrichten.
Ja.
Kurz noch erzählen. Ich habe dich zu der Zeit nicht gekannt, aber du hast mir mal Fotos gezeigt, weil du gerade schon diesen Hormonbauch erwähnt hast und dieses aufgeschwemmte Gesicht. Wie hast du dich rein äußerlich verändert, nachdem der Tumor weg war?
Ich habe innerhalb von 2-3 Monaten 13 Kilo verloren. Alle Leute mich fragen, was hast du gemacht? Und ich sage, naja, ich habe mich operieren lassen, ich bin wieder gesund. Das ist mein Ursprungskörper, so habe ich immer ausgeschaut davor. Und mein Gesicht ist wieder viel schmäler geworden. Eine Freundin hat ein paar Monate später zu mir gesagt, du hast wieder einen Hals. Also es hat eine starke Auswirkung sowohl auf meinen Körper als auch auf meine Psyche gehabt. Der Morbus Cushing schlägt sich auch stark aufs Gemüt. Also die Krankheit ist unbehandelt tödlich. Einerseits, weil sie einfach starke Auswirkungen auf den Körper hat, eben mit Bluthochdruck etc. Aber auch, weil vielen Patientinnen nicht geglaubt wird und die sich dann das Leben nehmen. Also ich bin sehr froh, dass das bei mir erkannt worden ist. Und das ist eben, dass man es behandeln hat können. Da war ich sehr, sehr dankbar dafür. Und bin es immer noch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das alles irgendwie im ersten Jahr der Mutterschaft.
Ja.
Ab, dass du das alles gewuppt hast. Was so ein Morbus Cushing auslöst. Weil ich habe natürlich gleich gedacht, okay, bei der Schwangerschaft ist sowieso riesen Hormonumstellungen. Kann das dann nicht werden? Oder hattest du es schon vorher und die Schwangerschaft hat es dann quasi nur vergrößert?
Ich habe es ziemlich sicher davor gehabt. Das haben mir alle Ärzte gesagt. So ein Mikrotumor, auch wenn der nur 3-6 Millimeter groß war, der wächst sehr, sehr langsam. Das heißt, wenn ich mir so Fotos anschaue und die Veränderung von meinem Gesicht anschaue, die ist so langsam gegangen. Ich habe das damals nicht gemerkt, aber jetzt im Nachhinein natürlich sehe ich es auf den Fotos. Hatte ich das sicher schon 2019. Und es war eigentlich ein Wunder, dass ich schwanger geworden bin, weil viele Cushing-Patientinnen gar keine Menstruation mehr haben, weil der Körper so unter Stress ist. Also, dass ich schwanger geworden bin, war eigentlich ein Wunder. Und ich denke, dass eventuell mich die Schwangerschaft ein bisschen geschützt hat sogar vor dem Ganzen. bis auf das, dass ich am Anfang so einen Blähbauch hatte und so schnell zugenommen habe, das war vielleicht schon die Krankheit. Und auch die Wassereinlagerungen. Das ist nicht normal, dass man das so früh in der Schwangerschaft hat. Das war vielleicht schon das. Und ich glaube schon aber, dass das nach der Geburt durch diese starke Hormonumstellung dann, dass das dann schon ein bisschen skyrocketed ist, sagt man so schön. Dass ich dann eben so schnell diese starke Osteoporose und diese Wirbelbrüche bekommen habe. Und ja, genau.
Ja, spannend. Liebe Nicolin, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf ja deine Geburtsreise, die leider nicht besonders schön war, mitgenommen hast, aber auch das mit dem Morbus Cushing erzählt hast. Abschließend noch, hast du, das wollte ich dir noch fragen, hast du mit der Hebamme, die bei deiner Geburt dabei war, hast du mit denen noch mal irgendwie debriefen können?
Sie war nach der Geburt zweimal bei uns auf Hausbesuch und sind ein bisschen gemeinsam den Geburtsbericht durchgegangen. Richtiges Debriefing, es hat nicht wirklich funktioniert. Ich war auch damals nicht in einem State of Mind, wo ich das hätte machen können ordentlich mit ihr. Und ich wollte ihr auch nicht zu nahe treten. Sie hat meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Sie hatte auch schon davor Probleme mit dieser Ärztin. Da sind einfach einige Sachen zusammengekommen. Das Debriefing mit der anderen Hebamme, das ich erst vor kurzem gemacht habe, hat mir sehr geholfen. Und was ich auch gemacht habe auf deinen Anraten, ich habe mich circa 5,5 Monate nach der Geburt gemeldet bei einer Traumatherapeutin und habe dann eine Geburtstraumatherapie gemacht. So eine EMI, also eine Eye Motion Integration Sitzung, die hat dann circa 5 Stunden gedauert. Sehr anstrengend. Da war der Kleine dann 8 Monate alt. Aber ich denke schon, dass mir das geholfen hat. Also ich kann das auch empfehlen für Frauen, die eine traumatische Geburt gehabt haben, dass sie so etwas einmal ausprobieren. Weil ich denke schon, dass ich im Nachhinein einfacher mit der Geburtsgeschichte umgehen habe können und ein bisschen differenzierter das betrachten kann.
Ja, hast du irgendwann mal in Erwägung gezogen, dem Krankenhaus oder der Ärztin noch Feedback zu geben?
Nächste Woche ist Roses Revolution Day und ich habe bis jetzt nie irgendwas gemacht, aber ich überlege, ob ich eventuell noch mal was sagen soll. Ich weiß aber auch nicht, ob es etwas bringt.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist immer. Ich glaube, wenn man Feedback in der richtigen Art und Weise anbringt, kann es schon was bringen. Es kann aber auch sein, dass es auf taube Ohren stößt. Aber ja, ich finde es trotzdem wichtig, das bei den Leuten zu parken, die verantwortlich sind für die Gewalt, damit es nicht mehr bei dir ist.
Naja, das stimmt. Es gibt leider Ärztinnen, die einfach so ihr Schema haben und diese Ärztin ist bekannt dafür, gern zu schneiden und hatte auch selber eine Sektion, also findet das auch nicht so schlimm. Ja.
Okay, ja, das sind dann einfach auch Dinge, da hat man dann auch einfach keinen Einfluss drauf, wenn man in ein Krankenhaus geht und dann nicht weiß, wer am Tag dann dort arbeiten wird.
So ist es, ja. Für mich ist es im Nachhinein einfach ein bisschen skurril, auch wie meine Einstellung vor der Geburt war. Für mich war es irgendwie nie eine Frage, dass ich nicht ins Spital gehe. Und also einerseits war für mich so Einleitung und Kaiserschnitt waren für mich einfach ganz, ganz schlimme Sachen. Und auf der anderen Seite hätte ich mir nie eine Hausgeburt zugetraut. Also das sind so Dinge, wo man im Nachhinein sich denkt, naja, das hätte man sich vielleicht irgendwie anders überlegen sollen.
Im Nachhinein ist man immer schlauer.
So ist es.
Liebe Nicolin, wir kommen zum Ende unserer Zeit. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe und danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Danke, dass ich teilen durfte. Ich glaube, es ist für mich auch ein guter Abschluss und du machst wirklich eine ganz wichtige Sache da mit deinem Podcast her. Danke dir.
Das war die Geburtsgeschichte von Nicolin. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen aus dieser Folge. Und nochmal zum Schluss die Bitte, den Podcast zu abonnieren, ihn zu teilen, mir eine Review zu schreiben oder mir einen virtuellen Kaffee zu spendieren auf buymeacoffee.com/geburt. Das hilft mir einfach, die Produktionskosten für den Podcast zu decken, damit ich ihn weiterhin kostenlos für alle anbieten kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.